Wenn du als Coach, Trainer oder Berater arbeitest, dann kennst du diesen Gedanken bestimmt. Diesen einen, der immer wieder kommt. Wie kann ich meine Wirkung nachhaltig steigern? Für mich, aber natürlich auch für meine Klienten.
Und die zweite Frage, die da ja immer mitschwingt?
Ja, Hand aufs Herz. Wie schaffe ich es, leichter an neue Aufträge zu kommen? Also, ohne ständig in dieser anstrengenden Akquisemühle zu stecken, die sich oft wie Klinkenputzen anfühlt.
Das sind die entscheidenden Fragen. Das Problem ist oft, dass wir an der Oberfläche kratzen, also am reinen Verhalten. Die wahren Hebel, die Antriebe und auch die Blockaden, die liegen viel tiefer.
Wo denn genau?
Einmal in der universellen Funktionsweise von unserem Gehirn und dann in der ganz, ganz individuellen Architektur unserer Persönlichkeit. Genau das ist heute unser Thema. Wir tauchen für dich tief ein in die Weiterbildung zum Neuro-Impacts-Coach. Das Versprechen dahinter ist ja riesig. Die Verbindung von harter Neurowissenschaft mit einem extrem tiefgehenden Persönlichkeitstool.
Mhm.
Und wir wollen für dich rausfinden, steckt da wirklich eine Methodik dahinter, die deine Arbeit fundamental verändern könnte? Unsere Mission ist es, die beiden Kernbausteine mal zu zerlegen. Auf der einen Seite haben wir diesen neurowissenschaftlichen Teil, Brain for Business.
Und auf der anderen Seite die Zertifizierung für dieses Diagnostik-Tool, die HDPE. Und die zentrale Frage, die wir für dich beantworten wollen, ist, wie genau sollen diese beiden Elemente zusammen deine größten beruflichen Herausforderungen lösen? Lass uns mal mit dem Fundament anfangen, Brain for Business. Was steckt denn da konkret an Substanz dahinter?
Also die Quellen argumentieren, dass es darum geht, aus diesem reinen Bauchgefühl auszusteigen und stattdessen das Warum hinter menschlichem Verhalten zu verstehen. Stell dir mal eine typische Klientin vor, eine Führungskraft. Nennen wir sie Anna.
Sie ist brillant, sie ist engagiert, aber ihr Team ist unzufrieden. Die Leute fühlen sich nicht gesehen, die Fluktuation ist hoch. Und Anna hat schon alles probiert. Feedback-Seminare, neue Meetingstrukturen, nichts zündet. Ein klassisches Szenario. Sie optimiert die Prozesse, aber das Problem liegt offenbar ganz woanders.
Genau, und hier setzt die Neurowissenschaft an. Ein zentrales Konzept aus den Unterlagen ist das Lernen durch sogenannte Prädiktionsfehler.
Prädiktionsfehler?
Ja, unser Gehirn ist keine passive Festplatte. Es ist eine Vorhersagemaschine. Es lernt am allerbesten, wenn eine seiner Vorhersagen nicht eintrifft.
Also wenn es überrascht wird.
Genau, dieser Überraschungsmoment, dieses Huch, das war anders als erwartet. Der löst eine kleine Dopamindusche im Gehirn aus.
Und Dopamin ist ja quasi der Speichern-Button im Gehirn, oder?
Es ist wie ein Textmarker für unser Gedächtnis. Es schreit quasi, das hier war wichtig. Merkt ihr das?
Okay, das klingt in der Theorie echt spannend. Aber lass uns das mal auf unsere Anna anwenden. Wie hilft ihr das jetzt konkret weiter?
Stell dir vor, Annas Team hat gelernt, von ihr hauptsächlich kritisches, korrektives Feedback zu erwarten. Das ist die Vorhersage im Kopf der Mitarbeiter.
Klar, die Chefin kommt, es gibt was zu meckern.
Eben. Wenn Anna nun in einem Meeting, statt direkt in die Problemanalyse zu springen, ganz unerwartet einen echten, spezifischen Erfolg eines Teammitglieds hervorhebt, dann bricht das die Erwartung.
Der Prädiktionsfehler.
Genau. Das Gehirn des Mitarbeiters erlebt diesen Fehler, bekommt seinen Dopaminkick und diese positive Botschaft wird viel, viel tiefer verankert als das 10. Standardlob. Fehler sind also nicht nur zum Vermeiden da.
Sondern neurobiologisch gesehen der stärkste Motor für Lernen und Veränderung.
Exakt.
Moment mal, das gefällt mir aber. Ich sehe da auch ein Problem. Das Konzept Lernen durch Fehler klingt super im Labor. Aber in der knallharten Unternehmenswelt, in der Anna arbeitet, werden Fehler doch oft bestraft. Zerschellt dieses schöne Konzept da nicht an der Realität?
Das ist ein absolut valider Einwand. Und genau deshalb ist das Wissen über die Hintergründe so wichtig.
Inwiefern?
Du kannst Anna erklären, dass es nicht darum geht, jetzt fahrlässige Fehler zu feiern, sondern darum, eine Kultur zu schaffen, in der Erwartungsbrüche als Lernchancen begriffen werden. Es verändert die ganze Herangehensweise.
Okay. Weg von Fehler sind Scheitern hin zu Überraschungen sind wertvolle Daten. Allein diese neue Rahmung, untermauert mit der Funktionsweise des Gehirns, das kann für eine Führungskraft wie Anna ein kompletter Gamechanger sein.
Aber das Wissen über das Gehirn allein, das verändert ja noch kein Verhalten. Ich brauche ja einen konkreten Startpunkt, eine Art Landkarte der Person, die vor mir sitzt.
Absolut. Und da kommt jetzt die zweite Säule ins Spiel. Dieses Diagnostik-Tool HDPE.
Der entscheidende Punkt ist die Multiperspektivität. Die meisten Tools basieren ja auf einem psychologischen Modell.
Mhm.
Sie geben Ihnen also eine Brille, durch die Sie auf eine Persönlichkeit schauen. Die HDPE, die von Professor Dr. Brune Haller entwickelt wurde, macht da was, ja, sie vereint 7 wissenschaftlich fundierte Modelle in einem einzigen Fragebogen. Jede Perspektive zeigt etwas anderes und erst alles zusammen ergibt dann ein wirklich tiefes, ein ganzheitliches Bild. Moment mal, 7 verschiedene Modelle. Das klingt aber auch furchtbar kompliziert und zeitaufwendig in der Auswertung, also sowohl für den Coach als auch für den Klienten, oder?
Die Genialität liegt aber darin, dass die Komplexität im Hintergrund abläuft.
Aha.
Für den Coachee ist es ein einziger flüssiger Fragebogen. Und für Sie als Coach liefert das System einen integrierten Report. Ihre Arbeit wird dadurch also nicht komplizierter,
sondern
präziser. Sie hören auf zu raten und fangen an, Muster zu erkennen, die sonst verborgen geblieben wären. Statt Verhalten nur zu bewerten, können Sie es erklären.
Okay, das will ich jetzt genauer verstehen. Das klingt fast so gut, um wahr zu sein. Machen wir es doch mal ganz praktisch. Stellen wir uns eine fiktive Führungskraft vor, nennen wir sie einfach mal Frau Müller. Sie ist fachlich brillant, liefert Top-Ergebnisse, aber ihr Team leidet unter hohem Druck, die Fluktuation ist hoch und sie selbst, ja, die steuert auf ein Burnout zu.
Wie würden uns diese 7 Perspektiven jetzt helfen, das Rätsel Frau Müller zu lösen?
Genau.
Okay, fangen wir mit der ersten und wahrscheinlich bekanntesten Perspektive an, dem DISG-Modell. Nehmen wir mal an, bei Frau Müller kommt ein stark dominanter Stil heraus. Also direkt, ergebnisorientiert, fordernd. Das ist die offensichtliche Oberfläche.
Ja, das ist das, was jeder im Team sofort unterschreiben würde.
Genau.
Und das ist ja oft die Kritik an vielen Tools. Jetzt hat sie den Stempel dominant und das war's dann. Was bringt mir das mehr als meine eigene Beobachtung?
Gar nichts. Wenn wir hier aufhören würden, aber es ist ja nur die erste von 7 Ebenen.
Okay, jetzt kommt die zweite Perspektive. Statisches versus dynamisches Selbstbild nach Carol Dweck. Nehmen wir an, die HDPE zeigt, Frau Müller hat ein stark statisches Selbstbild. Das heißt, sie glaubt tief im Inneren, Fähigkeiten sind angeboren und man muss sich ständig beweisen.
Und was bedeutet das neurobiologisch? Wenn Frau Müller einen Fehler macht, wird bei ihrem statischen Selbstbild sofort das Angstzentrum im Gehirn, die Amygdala, getriggert. Ein Fehler ist für sie eine existenzielle Bedrohung, ein Beweis für Inkompetenz.
Wow.
Bei jemandem mit einem dynamischen Selbstbild hingegen werden bei einem Fehler Lern- und Belohnungszentren aktiviert. Fehler sind eine Chance zu wachsen.
Ah, okay, jetzt wird's spannend. Ihre Dominanz ist also nicht nur ein Verhaltensstil, sondern vielleicht eine über Jahre trainierte Abwehrstrategie, um bloß keine Schwäche zu zeigen und Fehler zu vermeiden?
Genau. Fehler, die ihr Gehirn als Bedrohung interpretiert.
Verstehe. Sie sehen, das Bild wird schon viel, viel tiefer. Fügen wir die dritte Ebene hinzu. Die Big Five. Der Klassiker der Persönlichkeitsforschung.
Genau. Die wissenschaftliche Grundvernässung quasi. Nehmen wir an, Frau Müller hat hohe Werte bei Gewissenhaftigkeit und niedrige bei Verträglichkeit. Das passt perfekt ins Bild und gibt uns eine stabile, aber auch recht statische Landkarte ihrer grundlegenden Veranlagung.
Okay, aber was passiert, wenn diese Persönlichkeit unter echten Druck gerät? Das ist ja die entscheidende Frage im Führungsalltag, richtig?
Ja.
Und dafür gibt uns die vierte Perspektive eine Antwort, die Archetypen in Drucksituationen nach C.G. Jung. Die Analyse zeigt, wenn der Drache kommt, also eine echte Stresssituation, dann wird bei Frau Müller der Kriegerarchetyp aktiviert. Sie geht sofort in den Kampfmodus.
Bei Archetypen dachte ich erst, das klingt ein bisschen, naja, esoterisch. Aber wenn Sie es als unbewusstes Reaktionsmuster unter Stress beschreiben, macht es plötzlich Klick.
Genau darum geht es.
Ihr Autopilot in der Krise ist also Kämpfen.
Exakt. Es geht darum, diese universellen, unbewussten Skripte aufzudecken. Aber jetzt kommt die fünfte Ebene und die bringt oft die größte Überraschung. Altruismus versus Egoismus. Oder wie Adam Grant es nennt, Giver versus Taker. Was schätzen Sie, was Frau Müller ist? Also nach allem, was wir bisher gehört haben, dominante, Kriegerin, wenig verträglich, würde ich sagen. Sie ist eine klassische Nehmerin, ein Taker.
Sehen Sie, das wäre die naheliegende Vermutung. Aber die HDPE zeigt, Frau Müller ist eine Geberin, eine Giver.
Was?
Allerdings, und das ist die entscheidende Differenzierung im Tool, ist sie ein Altruist 1, der selbstaufopfernde Typ. Der Kollege, der immer für alle den Kaffee holt und am Ende seine eigene Arbeit nicht schafft.
Genau der. Er gibt, bis er selbst ausbrennt. Im Gegensatz zum Altruist 2, der strategisch gibt, wie eine Mentorin, die ihr Wissen teilt, weil sie weiß, das ganze Team und damit auch sie selbst profitiert davon.
Wow, okay, das wirft jetzt alles über den Haufen. Eine dominantere Kriegerin, die sich für ihr Team aufopfert. Wie passt das denn zusammen? Das ist doch ein Widerspruch.
Es ist der Kern ihres Problems. Sie kämpft für ihre Ziele, indem sie sich und ihr Team bis zur Erschöpfung antreibt. Und um das zu verstehen, brauchen wir die sechste Ebene, die Stressprogramme, die inneren Antreiber.
Genau, aus der Transaktionsanalyse. Die HDPE macht sichtbar, dass Frau Müllers stärkste Antreiber sei perfekt und sei stark sind. Jetzt ergibt es ein Bild. Ihr inneres Programm lautet, ich darf keine Schwäche zeigen und muss alles perfekt machen.
Mhm.
Aus diesem Antrieb heraus kämpft sie wie eine Kriegerin und opfert sich als Giver auf, indem sie die ganze Last auf ihre Schultern nimmt, anstatt zu delegieren.
Bingo. Und diese Antreiber sind oft tief verdrahtete neuronale Muster aus der Kindheit. Die waren damals überlebenswichtig, führen heute aber zu massivem Stress und eben zu ihrem problematischen Führungsstil.
Und das führt uns dann direkt zur siebten und letzten Perspektive.
Dem Konfliktverhalten. Wenig überraschend zeigt die Analyse hier, dass Frau Müllers bevorzugte Strategie durchsetzen ist. Es ist die logische Konsequenz aus all den anderen Ebenen.
Der innere Antreiber befiehlt Stärke, das statische Selbstbild fürchtet Nachgeben als Scheitern, also wird im Konflikt gekämpft.
Genau so ist es.
Wir haben jetzt also ein komplettes 360-Grad-Bild von Frau Müller, das so viel weitergeht als nur, die ist dominant. Wir sehen die verborgenen Dynamiken, die Widersprüche, die eigentlichen Ursachen.
Richtig. Aber jetzt die entscheidende Frage. Was mache ich als Coach mit dieser Flut an Informationen? Wie führt das jetzt zu einer echten, nachhaltigen Veränderung? Das ist der Schritt von der Diagnose zur Wirkung. Sie coachen jetzt nicht mehr eine dominante Managerin, bei der Sie an der Kommunikation feilen.
Das wäre ja nur Symptombekämpfung, eben. Stattdessen haben Sie glasklare, wurzeltiefe Ansatzpunkte. Erstens, Sie arbeiten mit ihr am statischen Selbstbild. Mit gezielten Coaching-Techniken, die auf Neuroplastizität abzielen, helfen Sie ihr, ihr Gehirn darauf zu trainieren, Herausforderungen als Lernchancen zu sehen und nicht mehr als Bedrohung.
Sie nutzen dann gezielt das Wissen über Neuroplastizität, also diese fantastische Fähigkeit unseres Gehirns, sich ein Leben lang zu verändern und neue Nervenbahnen zu bauen.
Man arbeitet sozusagen mit der Funktionsweise des Gehirns, nicht dagegen.
Exakt.
Okay.
Sie machen ihr die unbewussten Antreiber, sei stark und sei perfekt, bewusst. Allein das Erkennen dieses Autopiloten gibt ihr die Möglichkeit, in Stresssituationen innezuhalten und sich bewusst für eine andere Reaktion zu entscheiden.
Und der dritte Punkt.
Sie nutzen die enorme Ressource, dass sie eine Geberin ist. Sie helfen ihr, von dieser selbstzerstörerischen Altruist-1-Strategie zu einer gesunden Altruist-2-Strategie zu wechseln.
Sie lernt also, dass echtes Geben bedeutet, ihr Team zu befähigen und zu entwickeln, anstatt die Arbeit für sie zu erledigen.
Exakt. Das entlastet sie und es stärkt das Team. Ein Win-Win.
Das heißt, der Entwicklungsplan, der daraus entsteht, ist nicht mehr generisch, sondern wie ein maßgeschneiderter Schlüssel, der genau auf die verborgenen Mechanismen von Frau Müller passt.
Ganz genau. Die Interventionen setzen an der Wurzel an, nicht an den Blättern.
Man gestaltet Veränderungsprozesse hirngerecht.
Das ist der Punkt. Sie verstehen die unbewussten Muster und können sie gezielt bearbeiten. Und das ist es, was die Wirkung von Führung erhöht und Unternehmen letztendlich nicht nur menschlicher, sondern auch erfolgreicher macht.
Weil eine Führungskraft wie die neue Frau Müller psychologische Sicherheit schafft, Wachstum fördert und Talente bindet, anstatt sie auszubrennen. Man hat also nicht nur eine treffsichere Diagnose, sondern auch den passenden Beipackzettel aus der Hirnforschung, um eine wirklich wirksame Lösung zu entwickeln. Und damit verlässt man ja diese Ebene der reinen Intuition und kommt auf eine evidenzbasierte Ebene des Coachings.
Ganz genau. Du gehst vom Raten zum Wissen, vom Behandeln von Symptomen zur Lösung der Ursachen.
Okay, fassen wir das für dich noch einmal zusammen. Der Ansatz des Neuro-Impact Coaching scheint also wirklich darauf abzuzielen, zwei Welten zu verbinden, die man oft getrennt voneinander betrachtet. Einerseits dieses grundlegende Verständnis, wie und warum unser Gehirn so tickt, wie es tickt. Und andererseits eine extrem präzise, vielschichtige Diagnostik, die uns zeigt, wo wir bei einer bestimmten Person individuell den Hebel ansetzen müssen. Du kommst hin zu einer fundierten, nachvollziehbaren und dadurch eben auch viel nachhaltigeren Entwicklungsarbeit. Man hilft dem Klienten nicht nur, ihr Verhalten zu ändern.
Nein, du hilfst ihnen zu verstehen, was in ihnen vorgeht. Und dieses Verständnis, das ist der Schlüssel zu echter Selbstwirksamkeit und zu dauerhafter Veränderung.
Wie wird daraus ein Kundenmagnet?
Indem es die Art deines Angebots komplett verändert. Das Kernproblem für viele Coaches ist doch, dass Coaching eine schwer greifbare Dienstleistung ist. Man verkauft ein Versprechen.
Ich helfe Ihnen, eine bessere Führungskraft zu werden.
Ja, genau. Das ist vage. Die Kombination aus Neurowissenschaft und der HDPE erlaubt dir, diesen Prozess umzudrehen. Du bietest kein vages Versprechen mehr an, sondern eine konkrete, wissenschaftlich fundierte Diagnose.
Und wie sieht das in der Praxis aus? Rufe ich einen potenziellen Kunden an und sage, ich habe hier ein tolles Tool?
Nein, es ist subtiler und wirkungsvoller.
Die Akquise fühlt sich oft an wie so ein ständiges Schieben und Drücken müssen.
Ein Kampf, ja?
Genau. Ein anstrengender Prozess, der auf beiden Seiten irgendwie Widerstand auslöst.
Und das, ich sag mal, zentrale Werkzeug dafür ist der sogenannte Five-IELTS-Test.
Five-IOL-Test.
Genau. Der Name steht ganz einfach für die Five Impacts of Leadership.
Okay, die fünf Einflüsse der Führung.
Richtig.
Wir wollen verstehen, wie dieses Werkzeug es verspricht, genau diese Dynamik umzudrehen. Also weg vom Druck hin zu einem natürlichen Sog.
Die Grundidee ist eigentlich ganz einfach. Du machst aus dem allgemeinen Interesse von jemandem wie Anna ein ganz konkretes persönliches Anliegen.
Okay, wie das?
Naja, statt dass du ihr erzählst, was sie vielleicht brauchen könnte, zeigt ihr der Test selbst, wo ihre potenziellen Entwicklungsfelder liegen. Das verändert die ganze Gesprächsbasis von Anfang an.
Okay, lass uns da mal genauer reinschauen.
Im Kern ist das ein kurzer, wissenschaftlich fundierter Fragebogen. Den füllt man in unter 10 Minuten aus.
Und was misst er?
Er misst 5 zentrale Dimensionen. Also einmal Motivation und Sinn, dann Sicherheit und Vertrauen, dann noch Resonanz und Beziehung und als 5. Werte und Haltung. Aber der entscheidende Punkt ist gar nicht, was er misst.
Sondern
wie er es tut. Es geht nämlich nicht darum, irgendwelche Defizite zu finden, sondern ungenutzte Potenziale sichtbar zu machen.
Okay, dieser Gedanke, Potenziale sichtbar machen, das ist also der Kern, oder?
Das ist der Kern.
Aber wie genau soll ein einfacher Fragebogen so einen gewaltigen Sprung schaffen? Also weg von diesem klassischen Verkaufsdruck und hin zu dieser Sogwirkung? Das klingt ehrlich gesagt fast zu gut, um wahr zu sein.
Was hier so faszinierend ist, ist, dass sich die komplette Gesprächslogik ändert. Stell dir mal den Unterschied vor. Statt jemandem zu sagen, sein Haus sei unordentlich und er braucht dringend einen Aufräumcoach.
Ja, da macht jeder sofort zu.
Genau. Gibst du ihm stattdessen einen architektonischen Entwurf, der das verborgene Potenzial seiner Räume zeigt. Die Person hört dann auf, sich zu verteidigen und fängt an zu fragen. Wow, wie können wir das denn erreichen?
Ah, okay.
Und genau das macht der Test. Er verwandelt einen Interessierten in einen Betroffenen. Weil die Ergebnisse eine ganz direkte, persönliche Relevanz für ihn haben. Der Bedarf entsteht im Kunden selbst.
Wo ziehst du da die Grenze zur psychologischen Beeinflussung?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Der Unterschied liegt in der Intention und in der Herkunft des Bedarfs.
Okay.
Manipulation wäre, einen Mangel zu erzeugen, um dann eine Lösung zu verkaufen. Hier geht es aber darum, ein bereits existierendes, aber oft unbewusstes Potenzial zu beleuchten. Die Energie, die Motivation für die Veränderung kommt also aus der Person selbst, nicht durch Überredung von außen. Es ist keine Diagnose von Schwächen. Es ist eine Einladung, die eigenen Stärken wirksamer zu nutzen.
Das löst natürlich diesen furchtbaren inneren Konflikt auf, den so viele Berater kennen. Man will authentisch helfen, muss aber gleichzeitig verkaufen. Unterm Strich verändert dieser Ansatz also die gesamte Beziehungsdynamik. weg vom Aufzeigen von Mängeln hin zum gemeinsamen Entdecken von Potenzial.
Es ist dieser Wandel vom Überzeugen wollen zum gemeinsamen Entdecken wollen.
Und der Test ist sozusagen die Landkarte dafür.
Perfekt gesagt. Er schlägt für dich als Coach die Brücke zwischen Wissenschaft und der gelebten Praxis deines Kunden.